Britpod Crime, England's mystery crime stories.
For people like Marianne Cotton, life was war. You had to do whatever you had to do to survive.
Ja, heute ist ja wieder Crime Time, lieber Klaus. Ich bin sicher, du hast uns auch diesmal wieder einen ganz gruseligen Schocker mitgebracht, oder?
Oh ja, es geht um nichts weniger als die erste Serienmörderin Großbritanniens. Eine Frau, die mit so viel Eiseskälte mordete, dass es einen heute noch friert. In Englands Kriminalgeschichte ist sie als die schwarze Witwe eingegangen. Ich würde sie eher die tödliche Witwe nennen oder sogar die Todesmutter, denn das unglaublich Brutale an ihr war, dass sie ausschließlich ihre Lieben ermordete, ihre Ehemänner und ihre Kinder.
Was, ihre eigenen Kinder? Das klingt ja schon jetzt furchtbar entsetzlich. Wann hat dieses Monster überhaupt gelebt?
Geboren wurde sie 1832 als Mary Ann Robson bei Newcastle. Ihr Vater war Minenarbeiter. Wir reden also über eine Zeit, die in sozialer Hinsicht zu den schwierigsten Kapiteln Großbritanniens gehört, auch wenn Queen Victoria kurz darauf die Upper Class in eine neue Glanzzeit führte.
Aber eben nur die Upper Class. Wir hatten dieses Thema ja hier schon öfter. Den armen, vor allem den mittellosen Frauen ging es ja ganz und gar nicht gut in dieser Zeit.
Besonders die Arbeitsbedingungen in den Bergwerken waren miserabel. So stürzte auch Mary Anns Vater eines Tages im tiefen, ungesicherten Schacht zu Tode. Und wie üblich lieferte man seinen Leichnam bei der Familie in einem Kohlesack ab. Er trug die zynisch wirkende Aufschrift Property of the Coal Mine.
Das muss man sich mal vorstellen, wie unmenschlich.
Dieses Ereignis, Alex, deswegen hebe ich das jetzt auch hervor, sollte das Leben der 10-jährigen Mary Ann für immer verändern. Denn der Tod des Vaters bedeutete für die Familie den sicheren sozialen Abstieg.
Klar, die Witwe verlor meist ihre armselige Karte und stand ganz ohne Geld da. Dann blieb einer Frau eigentlich entweder nur das Arbeitshaus, wenn sie nicht wieder heiratete. Und auch die Kinder mussten da ja dann leben wie in einem Gefängnis.
So wäre es auch hier gewesen. In ihrer Verzweiflung heiratete Mutter Margaret 1843 erneut wieder einen Minenarbeiter. Immerhin hatte sie die Lebensversicherung ihres ersten Mannes kassieren können, 30 Pfund, was die kleine Mary Ann sehr beeindruckte. Doch da Mary Ann mit dem neuen Stiefvater nicht zurechtkam, zog sie schon mit 16 Jahren aus und wurde Kindermädchen bei einem verwitweten Minendirektor. Hier lernte sie zum ersten Mal Wohlstand kennen. Sie schwor sich, nie wieder in den Sumpf der Armut zurückzukehren.
Große Hoffnungen, aber es kam doch erst mal sicher anders, oder? Der Aufstieg blieb ja schwer, wenn man nicht gebildet war.
Natürlich, und wahrscheinlich ahnte sie das auch. Zudem wurde sie von allen als eher, naja, arbeitsscheu beurteilt, was den Aufstieg natürlich nicht gerade beflügelte. Doch im Haus des Minendirektors lernte sie eine Menge, unter anderem den Umgang mit arsenhaltigen Mitteln, die es zum Kurieren diverser Krankheiten leicht zu kaufen gab.
Damals haben die Ärzte ja Arsen als Wundermittel betrachtet, wie man weiß, gegen alle möglichen Krankheiten wie Diabetes, Psoriasis, Magenschmerzen, Syphilis und Hautprobleme aller Art.
Und etwas hatte die junge Mary Ann nie aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Wie ihre Mutter nach dem Tod des Vaters durch die Lebensversicherung plötzlich Geld in die Hände bekam. Viel Geld für die Verhältnisse ihrer Familie. Was also, wenn man heiratete, Versicherungen abschloss und...
Nein, wirklich? Das hatte sie sich schon in so jungen Jahren ausgedacht, denkst du?
Davon geht man heute aus. Denn Mary Ann heiratet 1852 mit 20 Jahren recht überstürzt den Eisenbahnheizer William Mowbray. Nach mehreren Fehlgeburten wird 1856 Tochter Margaret Jane geboren, danach Tochter Isabella Jane, dann ein Sohn und weitere Kinder. Gleichzeitig überredet sie ihren Mann, eine Lebensversicherung abzuschließen. Dann macht William einen Fehler. Nach mehreren Kündigungen wird er ebenfalls Minenarbeiter wie Mary Anns Vater. Nun hat sie das, was sie nie wollte. Wieder ein Leben in Armut, wie ihre Mutter. Geldsorgen, jedes Jahr eine neue Schwangerschaft. Sie ist schwer enttäuscht. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, auch zunehmend psychisch labil. Als 1860 ihre erste Tochter stirbt, nach kurzer Krankheit mit schwersten Magenkrämpfen, scheint es ein trauriger Fall von vielen zu sein, denn die gesundheitlichen Bedingungen der englischen Unterschicht sind miserabel. Kurz darauf stirbt das nächste Kind. Jeder in Mary Anns Umfeld hat Mitleid. Auch dieses Kind leidet an Magenfieber, wie es genannt wird. Dann stirbt ein Sohn, ebenfalls an Magenfieber. Gleichzeitig ist Mary Ann aber wieder schwanger.
Oh Gott, die armen Kinder. Ist denn da niemand skeptisch geworden?
Die Antwort darauf geben uns Martina Cole, der Journalist Ian Burney und Professor Robert Coles.
The registration of deaths, the registration of births, particularly for children, is notoriously inadequate.
Die Registrierung der Geburten und Todesfälle bei Kindern ist damals unzureichend. So bleibt Mary Ann quasi unsichtbar. Der Tod von Kindern ist nichts Besonderes. Kinder sind nur teuer. Die hohe Todesrate bei Kindern ist für Serienmörder wie eine Nebelwand, in der sie unbemerkt bleiben. Eine perfekte Waffe für Mary Ann.
So what was Mary's weapon of choice?
I think it was well known.
Ärzte und Pflegerinnen wussten sehr wohl, dass Arsen farblos, ohne Geschmack und geruchlos war und sich noch lange nach dem Tod nachweisen lässt.
After the death, long after the death.
Arsen ist damals so gebräuchlich wie Bleiche, genutzt als Holzschutzmittel gegen Ungeziefer, enthalten in Kerzen, Tapeten, sogar in Süßigkeiten. Arsen konnte leicht erworben werden, in Drogerien und Apotheken im ganzen Land.
The symptoms of arsenic poisoning will vary depending on the method of delivery if it's done in.
Eine Arsenvergiftung hängt von der Dosierung ab. Es scheint, dass sie es den Kindern in kleinen Körnern verabreicht hat. So entstehen Durchfälle und Krämpfe im Magen und in den inneren Organen.
Generally speaking, we have sort of diarrhea, cramping, pains in the stomach and the intestines.
Dann wird Mary Anns Mann bei einem groben Unglück verletzt und kehrt als gesundheitliches Wrack nach Hause zurück. Die Wohnumstände der Familie sind katastrophal, wie überall in England Slums. Trotz der vielen Sorgen beginnt Mary Ann, ihren Mann hingebungsvoll zu pflegen. Die Rechercheure Ben Carter und Tom Norris beschreiben, was dann geschah.
Who now viewed him as completely useless and possibly a ticket for her and her two daughters to the workhouse. Despite all this, she takes naturally to the role of caregiver for William and begins to make him food.
Er ist jetzt nutzlos. Seinetwegen ruht Mary Ann und den Töchtern nun das Arbeitshaus. Bei ihrer Pflege versorgt sie William auch mit Essen und Trinken. Er ahnt nicht, dass die Mahlzeiten Mary Anns Spezialmischung enthalten. So zeigt William plötzlich dieselben Symptome wie sein kleiner Sohn, John Robert. Unerträgliche Magenschmerzen, Fieber, 2 Wochen lang, sodass er in einen erschöpften Schlaf fällt. 2,5 Jahre, nachdem er eine Lebensversicherung für seine Familie abgeschlossen hat, stirbt William, angeblich an Typhusfieber und Organversagen. Manche Leute vermuten, er habe die gefürchtete Bergmannslunge aus den Minen mitgebracht. Mary Ann bestätigt das gerne und veranlasst eine schnelle, billige Beerdigung. Dann kassiert sie die 35 Pfund Lebensversicherung, etwa 6 Monatseinkommen eines Arbeiters. Nach heutigem Geld 3.560 Pfund. Einen Monat nach Williams Tod verlässt sie Hendon und nutzt das Versicherungsgeld, um mit den beiden Töchtern nach Seaham Harbour zu ziehen, wo sie einen Schneiderladen eröffnet. Nun hat sie fast das Leben, das sie immer wollte.
Mary Ann used her insurance money to uplift her and her two daughters to Seaham Harbour. Here, she opens her own dressmaking shop and felt like she would finally be within reach of the life that she had always dreamed of.
Also ich halte noch mal fest, zu diesem Zeitpunkt war Mary Ann also bereits eine vielfache Mörderin, oder? Hatte das schreckliche Töten, zumal auch der eigenen Kinder, denn damit ein Ende gefunden?
Leider nein, denn kurze Zeit später beginnt Tochter Margaret Jane schreckliches Fieber zu bekommen. Sie leidet entsetzlich, vor allem an Magenschmerzen, und stirbt schließlich. Jetzt hat Mary Ann nur noch ihre Tochter Isabella. Da ihr auch die im Weg ist, gibt sie Isabella bei ihrer Mutter ab, schließt ihren nicht gut laufenden kleinen Laden und zieht nach Sunderland. Dort wird sie Krankenpflegerin und lernt im Hospital einen Patienten namens George Ward kennen. Ward nennt sich Ingenieur, worauf Mary Ann annimmt, dass er wohlhabend ist. Er hat 5 Kinder. Sie heiraten schnell, nicht ohne, dass der Ehemann vorher eine Lebensversicherung zugunsten seiner jungen Frau abschließt. Doch Ward hat Mary Ann belogen. Er ist nur ein Lastwagenfahrer, kein Ingenieur. Mary Ann ist außer sich. Wieder ist ein Teil ihres Lebensplans nicht aufgegangen. Dann passiert was, Alex? Was denkst du?
Und der arme George Ward wird krank und sie pflegt ihn natürlich.
Ja, Ward leidet an Übelkeit, Magenproblemen und noch einigem. Als er stirbt, nimmt man an, dass er auf dem Weg war, die Cholera zu bekommen. Was keiner ahnt, Ward hat seiner Witwe eine hübsche Lebensversicherung hinterlassen. Auch zwei seiner Kinder sterben kurz hintereinander. Jeder hat Mitleid mit Mary Ann. Was muss die Arme noch alles erdulden?
Und wer ist dann der nächste Mann? So muss man ja bei dieser Frau schon fragen. Von ihrem grausamen Charakter her wusste ja zu dieser Zeit noch keiner etwas, oder?
Ja, es wird ein neuer Mann kommen. Doch zuerst hat Mary Ann ein anderes Problem. Ihre Mutter wird krank, die zudem bemerkte, dass Mary Ann ihr ein paar Dinge aus der Wohnung gestohlen hatte. Deshalb will sie Mary Anns Tochter Isabella auch nicht länger bei sich behalten. Die eiskalte Mary Ann erbietet sich, ihre Mutter zu pflegen. Man ahnt schon, wie die Sache ausgeht. Mutter Margaret stirbt an Magenfieber. Nun ist Mary Ann wieder frei für den nächsten Mann. Er heißt James Robinson, ein Schiffsbauer und Witwer, den sie kennenlernt, weil er sie als Haushälterin anstellt. Kaum ist sie 1866 in seinem Haus, stirbt Robinsons kleiner Sohn unter schrecklichen Umständen. Die Diagnose heißt?
Magenfieber.
Natürlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex. Man leidet ja bei diesem Fall furchtbar mit, weil es sich um so viele kleine Kinder handelt. Doch wir haben ja gehört, die Rate der Kindersterblichkeit war damals ungeheuer groß, sodass wirklich niemand Verdacht schöpfte.
Also, das geht einem wirklich schon sehr unter die Haut. Aber wann heiratet diese Mary Ann nun James Robinson?
1867. Kurz darauf gibt es wieder drei Todesfälle. Zwei weitere Kinder von James Robinson sterben an Magenfieber. Wenig später auch Mary Anns letztes Kind aus ihrer ersten Ehe, Isabella. Und stell dir vor, Mary Ann hatte die Kaltblütigkeit, nach Isabellas Tod auch noch deren Lebensversicherung in Höhe von 5 Pfund zu kassieren.
Das ist unfassbar. Schöpft denn James Robinson nach all diesen Vorfällen keinerlei Verdacht?
Zunächst nicht. Auch nicht, als ihr erstes gemeinsames Baby stirbt. Erst als Mary Ann ihren Mann drängt, er möge unbedingt eine Lebensversicherung abschließen, wird dieser hellhörig.
1869, another Robinson child is born, George Robinson.
1869 wurde ein weiteres Kind geboren, George Robinson. Da war die Ehe schon gestört, weil James entdeckte, dass Mary Ann ihn durch Änderung der Beiträge in seinen Bausparbüchern bestahl. So entwendete sie 50 Pfund, mehr Geld, als sie von der Lebensversicherung ihres ersten Mannes erhalten hatte. Manche sagen, sie sei Spielerin gewesen, aber das ist wohl unwahr. Als James den Diebstahl bemerkte, warf er sie raus. Sohn George blieb in der Obhut von James. So retteten James und George wohl letztlich ihre Leben und wussten es gar nicht.
So March of 1870, and this is
im März 1870, 10, 11 Monate nach ihrem Rauswurf, stand Mary Ann wieder ohne Ehemann da. So zog sie bei einer Freundin namens Margaret Cotton ein. Dort lernte sie ihren nächsten Ehemann kennen, der ihr auch ihren berühmten Nachnamen gab, Frederick Cotton.
So Frederick Cotton was actually a widower with 2 small children.
Er war Witwer mit 2 kleinen Kindern und der Bruder von Mary Anns Hausgenossin Margaret.
As just 3 weeks after Mary Anns arrival, Frederick's sister Margaret turns up dead. Her cause of death is
schon 3 Wochen nach Mary Anns Einzug starb Margaret an einem Magenleiden. Sie hatte Mary erzählt, dass ihr Bruder ihre Ersparnisse in Höhe von 60 Pfund erben würde, falls sie starb. So hatte Mary Ann erneut getötet.
So Frederick would go on to inherit his sister's 60 pounds and obviously there were very few questions asked as she's completely relocated.
Tatsächlich erbte Frederick diese 60 Pfund und wieder fiel kein Verdacht auf Mary Ann. Sie war unauffällig wie ein Chamäleon. Ja, sie konnte sie schnell an neuen Orten einleben. Sie sah, dass die Frau 60 Pfund hatte und handelte sofort.
Identities of her own. So yeah, very quickly now she's seen that this woman has 60 pounds and acted on it immediately. So a really interesting moment of the case now.
Bemerkenswert ist, dass Mary Anns Ex-Lover Joseph Natchez nun in dieselbe Straße zog, sodass Mary Ann und er ihre alte Affäre fortsetzen. Da wurde Mary Ann schwanger, weil Frederick Cotton annahm, Es sei seines, und weil das Kind nicht unehelich zur Welt kommen sollte, heiratet er Mary Ann, sodass sie nun Mary Ann Cotton hieß.
Frederick decides to marry Mary Ann. This is when now she becomes Mary Ann Cotton. Yet it is important to note that Mary Ann at this point had never divorced James Robinson.
Dabei hatte sich Mary Ann nie von James Robinson scheiden lassen. Alles sehr kompliziert. Trotz allem ging ihre Affäre mit Joseph Natchez weiter. Es ist unklar, wer nun der Vater des Babys war. Man nimmt an Joseph Natchez.
Several years before, with Joseph Natchez now has resumed, and it's unclear as whether Frederick or Joseph is actually the father of this baby that she's now pregnant with. But she heavily believes that it's Joseph that's got her pregnant.
I mean, with all the little flames she's got going on, Ben, it's turned into a roaring fire.
It really is.
1871. Mary Ann's child, Robert Robson Cotton.
1871 wurde nun also das Kind Robert Robson Cotton geboren. Doch Frederick konnte nicht viel Zeit mit seinem Sohn verbringen, denn schon ein Jahr nach der Hochzeit starb er. Angeblich an Typhusfieber und Hepatitis. Aber wir und Sie, liebe Hörer, wissen ja Bescheid. Was tut Mary Ann nun? Sie zieht bei ihrem Liebhaber Joseph Natchez ein, nicht ohne vorher die Lebensversicherung ihres verstorbenen Ehemannes Frederick Cotton zu kassieren. In diesen schweren Zeiten findet niemand etwas dabei, dass sie jetzt unverheiratet bei Natchez wohnt. Doch schon bald findet sie Joseph langweilig und nimmt wieder einen Job als Pflegerin im Hospital an.
Damit hatte sie ja beste Erfahrungen, könnte man zynisch sagen.
Ja. Und auch der arme Joseph Natchez leidet plötzlich unter grausamen Magenschmerzen. Ständig muss er sich übergeben und vegetiert nur noch dahin. Kurz darauf stirbt er. Muss ich erwähnen, dass er Mary Ann eine ordentliche Lebensversicherung in Höhe von stolzen 37 Pfund hinterlassen hat?
Na, das war zu befürchten.
Doch dann, ohne dass sie es ahnt, ziehen sich erste dunkle Wolken über Mary Ann zusammen. Denn dass nun in schneller Folge auch die übrigen Kinder ihres Ex-Mannes Frederick Cotton sterben, und zwar alle auf die gleiche grausame Weise, lässt das Fass der Brutalität überlaufen.
So obviously, as we mentioned, when Mary Ann met Frederick, he already had two children. And obviously now the two children she's conceived with him have both died of gastric fever.
Wie schon erwähnt, hatte Frederick, als er Mary Ann traf, bereits zwei Kinder, dann noch ihre eigenen, und alle starben an Magenfieber. Das einzige überlebende Kind war Charles Cotton aus Fredericks erster Ehe. Klar, dass Mary Ann auch ihn töten wollte. Als sie versuchte, Charles in einem Arbeitshaus unterzubringen, sagte man ihr, das sei nicht möglich, ihr Sohn sei zu schwach. Da antwortete sie dem zuständigen Beamten Thomas Riley, der gleichzeitig stellvertretender Gerichtsmediziner von West Oakland war, dass es, Zitat, ohnehin nicht mehr lange dauern werde, bis es dem Jungen wie dem Rest der Cotton-Familie ergeht. Wenig später, im Juli 1872, stirbt Charles tatsächlich an Magenfieber. Nun, so etwas dem stellvertretenden Gerichtsmediziner zu prophezeien, war nicht klug. So beginnt Thomas Riley, Mary Ann zu verdächtigen. Wir erinnern uns, Mary Ann war von Region zu Region gezogen und sie bekam immer neue Nachnamen.
So people would not have been suspicious of her, considering they did not really know her or know her past. So it's not really a big.
Thomas Riley bezieht Charles Cottons Arzt mit ein, sowie den Police Sergeant Hutchinson. Der Arzt Dr. Kilburn verweigert eine Todesbestätigung, bevor nicht weitere Untersuchungen vorgenommen wurden.
Till further analysis is done. This means that when Mary Ann attempts to collect her life insurance money, she receives a nasty shock.
Als Mary Ann die Lebensversicherung des Kindes kassieren will, bekommt sie einen Schock. Die Obduktion wurde von Dr. Kilburn vorgenommen, der zunächst keinen Verdacht gehabt, aber Proben des Toten aufbewahrt hatte.
Take test samples so they can conduct some further analysis, as Thomas Riley was persistent and believed that foul play had resulted in the deaths of so many surrounded Mary Ann Cotton. Dr. Kilburn then conducts a common method for the tests of arsenic.
Dr. Kilburn nahm den üblichen Arsentest vor. Dabei wurde ein Streifen Kupfer in die verdächtige Flüssigkeit gehalten, mit Chlorwasserstoffsäure verbunden und gekocht. Falls es Arsen gibt, verfärbt sich das Kupfer und so weiter. Dieser Test verstärkte nun den Verdacht auf Arsenvergiftung.
And deposited as a crystalline layer on a piece of glass held above the copper strip. So yes, it's
deshalb verschickte Dr. Kilburn führen den Test zu weiteren Analysen. Der Gegentest in Leeds bestätigte den Verdacht, dass Mary Anns Stiefsohn an Arsenvergiftung starb. Schon am nächsten Tag wurde Mary Ann Cotton verhaftet und ins Gefängnis Durham gebracht.
Mary Ann Cotton is arrested the next day and taken to Durham Prison.
Wie viele Menschen hatte sie denn nun wirklich getötet?
Man geht heute von 21 Menschen aus, fast alles Familienmitglieder, darunter ihre Ehemänner und 11 eigene Kinder. Als dem Gericht die Untersuchungsergebnisse der sofort angeordneten Exhumierungen von Frederick Cotton, seinem Sohn und Joseph Natress vorliegen, gibt es keinen Zweifel mehr. Sie alle sind Opfer von Arsenvergiftungen geworden, verabreicht in hoher Menge.
Das ist eigentlich kaum zu fassen, dass niemand aus ihrem Umfeld die Ähnlichkeit dieser vielen Todesfälle bemerkt hat.
Das war auch ein Thema bei Gericht. Die Erklärung ist einfach. Erstens ging der Tod bei armen Familien ohnehin ein und aus. Zweitens lebte Mary Ann, wie schon erwähnt, immer unter wechselnden Namen an unterschiedlichen Orten.
Wir wissen ja von anderen Fällen dieser Zeit, über die wir schon berichtet haben, wie aktiv die Presse damals schon war. Man gierte quasi nach Sensationen. Der Fall Mary Ann Cotton muss doch im ganzen Land für totale Aufregung gesorgt haben.
Natürlich. Schon während des Prozesses wurde Mary Ann zum Symbol für eine kaltherzige, mordende Mutter. Eltern erschreckten ihre Kinder, wenn diese nicht gehorchten mit dem Satz, sonst kommt dich Mary Ann Cotton holen.
Oh Gott, und wie verlief dieser Prozess gegen sie?
Mary Anns Anwalt machte geltend, die Vergiftungen könnten doch auch durch arsenhaltige Tapeten herbeigeführt worden sein. Die Wissenschaftler widerlegten das schnell. Da versuchte Mary Ann Cotton, ihren Prozess auf andere Weise zu blockieren. Im Gefängnis hatte sie nämlich festgestellt, dass sie erneut schwanger war mit ihrem 13. Kind. Nach geltendem Recht bedeutete das, dass sie in dieser Zeit nicht gehängt werden durfte. Sie machte sich Hoffnung, dadurch auch ganz davon zu kommen. Doch das Gericht hielt sich an die Aufschiebung, aber nach der Geburt des Mädchens ging die Verhandlung sofort weiter. Die Times schrieb über den Prozess: Nach der Verurteilung zeigte die erbärmliche Frau starke Emotionen, die jedoch innerhalb weniger Stunden ihrer gewohnten, kalten und reservierten Haltung wichen. Und obwohl sie der festen Überzeugung ist, dass ihr die königliche Gnade zuteil wird, beteuert sie standhaft ihre Unschuld an den Verbrechen.
A chemist from a pharmacy in Newcastle was brought in to testify against Mary Ann.
Ein Apotheker aus Newcastle sagte gegen Mary Ann aus. Er erklärte, ich bin assistierender Apotheker von Mr. Owen in Newcastle upon Tyne. Ich erinnere mich, dass diese Frau vor 4 Jahren am 21. Januar 1869 zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags in unsere Apotheke kam und für 3 Pennies Seife und Arsen kaufte. Sie nannte sich Mary Ann Booth. Sie ist die Person, die ich im Gerichtssaal gesehen habe. Es kam auch zur Sprache, dass Mary Ann ihren Stiefsohn misshandelt hatte. Dafür gab es Zeugen. So hielten auch die Geschworenen Mary Ann für schuldig am Tod von Charles Cotton und verurteilten sie zum Tod durch den Strang. Sie wurde am 24. März 1873 um 7.55 Uhr morgens im Gefängnis Durham erhängt. Tja, und so endete eines der dunkelsten Kapitel der britischen Kriminalgeschichte. Selbst der Henker war ihr nicht gnädig. Da er schon alt war, starb sie beim Hängen nicht wie üblich durch Genickbruch, sondern wurde fast eine Stunde lang stranguliert.
Oh, wie unmenschlich. Ihre Grausamkeit muss ja, wie du schon angedeutet hast, in Zusammenhang mit den sozialen Umständen des damaligen 19. Jahrhunderts gesehen werden. Nicht als Entschuldigung möchte ich das sagen, natürlich, aber zum Verständnis der Zwänge, in denen sich damals eine mittellose, ungebildete und sicher auch psychisch kranke Frau dieser Zeit befand, oder?
Ja, die Menschen waren in ihrer Armut eben abgestumpft. Man muss nur Charles Dickens lesen, um zu wissen, was die Arbeitshäuser für arme Witwen und Waisen bedeuteten. Aber Mord? Das war auch zu dieser Zeit ein nicht zu entschuldigendes Verbrechen. Ich denke, die beste Analyse, die es zu diesen Taten von Mary Ann Cotton gibt, hat der britische Professor Robert Coles formuliert.
She's looking for control.
Sie hat nach Kontrolle gesucht über ihr Leben und das Leben anderer, vor allem wenn sie in ihr Leben eindrangen. Es ist eine schreckliche Art von Macht. Aber in einem Jahrhundert, das Frauen keine Macht gab, war Arsen für eine Frau wie sie faszinierend. Eine Macht über Leben und Tod.
Almost fascinating. power of life and death.
Britpod Crime, England's mystery crime stories.